Also, von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Also er hatte eine gute Zeit. Nachdem erstens Saul ihn umbringen wollte, dann also erstmal seine Familie ihn nicht leiden konnte und blöd fand, Saul ihn dann umbringen wollte und das ganze Volk sich gegen ihn gestellt hat, dann ist er zu seinem Feind gegangen, zu Abimelech. Und als der ihn auch umbringen wollte, hat er sich wahnsinnig gestellt. Und was macht er? Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Der David war schon krasser, weißt du, ich meine? Stellt sich da vom König, damit er nicht, was macht man nicht alles, damit man nicht den Kopf kürzer ist, oder? Hammer, also mein Gott, das weißt du, ich meine. Immer wieder neu cool. Das hängt an der Brille. Oh Gott, have mercy. Besser? Kleinen Moment. Also, den Herrn will ich preisen, alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Ist er nicht gigantisch? Also einfach, wenn du die Situation siehst, ist es nochmal anders, als wenn einer gerade einen schlechten Tag hat. Weißt du, wie ich meine? Ich meine, was für ein Leben, wie viele Jahre von Schmerz und Ablehnung und Morddrohungen hat er hinter sich. Und er sagt, ich suchte den Herrn und er antwortete mir und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämen. Er, weißt du, wie ich meine? Wuhu! Der hat schon die ersten Ringe an, Halleluja, für diejenigen, die die Serie zum Teil mitbekommen haben, ihr wisst, von was ich spreche. Dieser Elende rief und der Herr hörte und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und er befreit sie. Das ist einfach sein Zeugnis. Das ist nicht eine Schriftstelle, die er zitiert, um seinen Glauben aufzubauen, sondern es ist eine Schriftstelle, die entstanden ist, weil er es so erlebt hat. Dass er so viele schwierige Situationen erlebt hat und in jeder Situation sagt er, der Engel des Herrn lagert sich um mich, ich fürchte ihn. Meine Grundlage ist, ich fürchte ihn und was von ihm kommt, er lagert seine Engel um mich rum. Gutes Team. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt ihr Söhne, hört mir zu, die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Also irgendwie ist für ihn die Furcht des Herrn der Schlüssel. Wer ist der Mann, der Lust zum Leben hat, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn sind gerichtet auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Denen, die Böses tun, steht das Angesicht des Herrn entgegen, um ihre Erwähnung von der Erde zu tilgen. Sie schreien und der Herr hört, aus allen ihren Bedrängnissen rettet er sie. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Vielfältig ist das Unglück der Gerechten, aber aus alledem rettet ihn der Herr. Er bewahrt alle seine Gebeine und nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Den Gottlosen wird die Bosheit töten und die Gerechten hassen, die den Gerechten hassen, werden es büßen. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Was für ein Psalm. Ich sage ja öfters mal, es ist meine Lieblingsbibelstelle, aber auch dieser Psalm gehört zu meinen Lieblingsbibelstellen. Halleluja. Psalm 34. David in einer total schlimmen und schwierigen Situation. Und was macht er, nachdem er durch die Situation durchgegangen ist? Ist einfach, dass er Gott preist. Dass er Gott preist und einfach sagt, hey, ich habe so viele Lösungen in Gott, dass egal wie groß meine Probleme sind, seine Lösungen größer sind, weil ich seine Engel um mich herum habe, egal in welche Situation ich reinkomme. Wisst ihr, er hätte auch sagen können, jetzt reicht's. Gott, du hast mich doch zum König gesalbt und jetzt sitze ich hier und habe auch noch Stress mit dem Abimelech. Und er sagt, ich will den Herrn preisen. Ist einfach genial. Und ich finde den David und viele andere Männer und Frauen Gottes aus der Bibel einfach ein tolles Beispiel, um sich anzuschauen, wie man sein Herz vor Gott ausschütten kann und wie man einfach nicht im Schmerz stecken bleibt. Weil du kannst dir die Geschichten von den Männern und Frauen Gottes anschauen und diese Geschichten sind von Schmerz geprägt. Diese Geschichten sind mit Schmerz verbunden. Aber wenn du das schaffst, durch das Tränental durchzukommen und wenn du das schaffst, durch diese Situationen durchzukommen und dein Herz am richtigen Fleck zu bewahren, dann kann Gott diese Situationen benutzen, um wirklich was Starkes und ein Krasses in deinem Leben zu schaffen. Und ich möchte euch als allererstes eine Geschichte erzählen, die ich eigentlich von meiner PowerPoint her ganz am Schluss habe, aber ich habe jetzt einfach den Eindruck, fang mit der Geschichte an. Ich habe den Ben Naphtali im Kinderbuch bestellt diese Woche. Das hat mich irgendwie angesprochen. Louis Brey, habe ich gedacht, ich hole sie mir mal. Und dann wollte ich sie mal selber durchlesen, bevor er es liest. Und er hat sich dann auch geweigert, es zu lesen. Er wollte lieber was über Fußball. Aber egal, weil mich hat die Geschichte total gesegnet. Und dann das erste Kapitel, okay, da liest es durch, also der kleine Junge, total ein süßer Kleiner, er ist hier blond, ich glaube, er ist blond in der Geschichte, genau, Junge, der bei dem Schuster aufwächst, das ist Mitte 19. Jahrhundert, also eine wahre Geschichte und einfach ein fröhlicher Junge und der einmal es liebt, das Leder zu riechen von den Satteln, die der Papa herstellt und so weiter und so fort. Und der Papa sagt, aber du bist noch nicht groß genug, um auch mit Leder zu arbeiten. Du musst noch ein bisschen größer werden, bevor du auch dieses Messer benutzen kannst und diese ganzen Sachen machen kannst. Und eines Tages ist der kleine Junge in der Werkstatt und er denkt, jetzt bin ich größer, wie die Kinder das ja so schnell denken. Also der Ben Naphtali wollte schon nach einer Woche Kindergarten in die Schule, weil er war ja jetzt im Kindergarten. Also jetzt ist er größer, jetzt kann er dieses Messer benutzen. Und dann hat er dieses Messer benutzt und ist mit dem Messer ausgerutscht und in sein Auge rein. Ja, das fand ich dann auch keine so richtig süße Einleitung zu dem Buch. So, boah, erstes Kapitel, okay, aber genau, darum geht's. Und dann hat die Mutter halt versucht, dem Auge irgendwie zu helfen, das verbunden. Dann mussten sie ins Nachbardorf fahren und einen Arzt holen und der hat dann irgendwas draufgeschmiert. Dann hat das Auge sich entzündet und die Entzündung ging aufs andere Auge. Und dann mussten sie beide Augen zumachen und irgendwann mal war es halt so, dass man tatsächlich einfach nicht mehr helfen konnte. Und der kleine Junge fragt dann eines Tages seine Mama, Mama, wann werde ich denn eigentlich wieder mal die Sonne sehen? Und seine Mama sagt ihm, ab jetzt wirst du nur noch fühlen können. Du wirst mich fühlen können, du wirst warm fühlen können, kalt fühlen können und so weiter. Und so in dem Buch hier nimmt er das total schön. Also es ist total, er bleibt einfach ein total fröhlicher Junge und freut sich an allem, was er fühlen kann. Und er ist ein sehr intelligenter Junge. Dann kommt ein neuer Pfarrer in dieses Dorf hinein und der Junge setzt sich in die erste Reihe und er hat gesagt, ich habe gehört, der Pfarrer hat eine ganz tolle Stimme. Und dann setzt er sich in die erste Reihe und dann hat er gesagt zu Mama und Papa, wenn die Stimme vom Pfarrer gut ist, dann drücke ich euch beiden ganz stark die Hand. Und dann hält er links und rechts die Stimme von Mama, die Hand von Mama und Papa und der Pfarrer singt und er drückt denen die Hände und findet einfach die Stimme total toll. Und dem Pfarrer fällt halt dieser Junge in der ersten Reihe auf. Und er sagt, ich will den Jungen kennenlernen, irgendwas ist mit dem Jungen, der ist irgendwie besonders. Und dann lädt der Pfarrer ihn zu sich nach Hause ein. Und er kommt und er hat ganz viele Fragen. Und dadurch, dass er ist jetzt 6 Jahre alt, mit seinen 6 Jahren, die anderen Kinder fangen so langsam an, in die Schule zu kommen, aber er kann ja nicht lesen und schreiben und er sieht ja nichts, also kann er nicht in die Schule kommen. Aber er ist total wissbegierig. Und dann sagt er, ich habe so viele Fragen, ob er ihm helfen kann. Und der Pfarrer beantwortet ihm total viele Fragen, die Eltern einfach auch nicht beantworten können über Norden, Süden, Westen, Osten und Afrikaner und Indianer und was es alles gibt. Und der findet es total spannend und bei jedem Besuch beim Pfarrer hat er noch mehr Fragen. Und der Pfarrer bringt ihm so viel bei, der bringt ihm auch das gesprochene Alphabet bei und so weiter, dass der Pfarrer sagt, Mensch, wir probieren es jetzt mal einfach mit der Schule. Ich spreche mal mit dem Schulmeister und du kannst dann in die Schule gehen und wir probieren das mal. Und dann wird er in die Schule gebracht und ist begeistert, einfach darf sich in die erste Reihe setzen neben jemanden, der total nett ist zu ihm und sitzt in der Schule. Und dann sagt der Schulmeister sozusagen so, und jetzt werden wir Buchstaben schreiben. Und er kriegt das hin, weil der Pfarrer ihm das schon gezeigt hat, mit dem Lineal auf diesen Kreidetafeln, Tafeln mit Kreidebuchstaben zu malen, dass er sogar schöner macht als sein Nachbar. Aber dann sagt der Schulmeister, okay, jetzt lesen wir. Und er kann einfach die Buchstaben nicht, er findet die Buchstaben nicht. Und er ist einfach total traurig, weil er eigentlich auch gern lesen möchte. Und er sitzt dann tagsüber, wenn er so auf der Bank sitzt, vor der Wohnung von seinen Eltern, sitzt er da und überlegt, wie er irgendwelche Zeichen und Symbole machen könnte, einfach damit er lesen kann. Und er fängt dann so an, so Löcher zu drücken und sich das auszudenken, wie man vielleicht das ABC mit Löchern machen könnte und so weiter. Und dann kommt der, dann bekommen sie irgendwie die Information, dass es eine Blindenschule gibt in Paris. Und es ergibt sich dann die Möglichkeit für ihn, auf diese Blindenschule zu gehen. Aber in der Blindenschule kann halt auch keiner lesen und schreiben. Und es ist ein ganz altes, schlimmes Gebäude, total runtergekommen. Und ja genau, also schlechte Heizung oder gar keine Heizung und vermodert und so weiter. Und er muss dann allein, oder er kennt natürlich erstmal gar niemanden, total weit weg von Mama und Papa. Und ja, das ist dann schon ein schwieriger Übergang, aber er findet da dann auch einen Freund. Und er erfindet in dieser Zeit, als 16-jähriger Junge, hat er das komplette Alphabet erfunden in Blindenschrift. Er hat sich nicht entschieden, als er blind war, der Erfinder der Blindenschrift zu werden, aber es ist einfach geworden. Er ist nie bitter geworden und er hat nicht entschieden, was mit seinem Schicksal wird, aber er hat mit Gott gelebt und hat gesagt, irgendwie muss sich die Situation doch verbessern und hat einfach eine Idee gehabt. Und wisst ihr was? Dann kam einer, der schon eine Art von Blindenschrift erfunden hatte und der war ein einflussreicher Graf oder irgend so ein Geschäftsmann oder so. Und er hat ihm als Blinder, weil der Mann war sehend, und er hat ihm als Blinder erzählt, warum seine Blindenschrift nicht so gut funktioniert, sondern seine eigene besser. Damals war er auch so ein Teenager halt noch. Könnt ihr vorstellen, wie gut es ankam. Und dann hat der Rektor hat erstmal hat er den anderen Blinden die Blindenschrift beigebracht. Und dann haben die angefangen, sich gegenseitig Briefchen zu schreiben und Zettelchen zu schreiben und so weiter und so fort. Und es hat dann einfach in der Blindenschule so um sich gegriffen. Und der aktuelle Rektor hat dann die Blindenschrift sozusagen auch offiziell eingeführt an der Schule. Dann gab es aber einfach eine Situation, wo dieser Rektor rausgeekelt wurde und eine neue Person Rektor wurde in dieser Blindenschule. Der hat sofort diese Blindenschrift verboten. Einfach mal aus Prinzip dagegen. Genau, und das finde ich halt einfach, wisst ihr, der hat eigentlich sowas Geniales erfunden und dann kommt so ein Schlag. Ich meine, was für ein Schicksalsschlag überhaupt erstmal für ihn blind zu werden und für seine Familie ein blindes Kind zu haben. Und dann hat er einfach sowas Gigantisches erfunden, was einfach das Schicksal von Blinden in Frankreich und in der ganzen Welt potenziell verändern kann. Und dann kommt da so ein Direktor und bam, tut er das, sieht es so aus, als ob der alles kaputt macht. Und der Louis sagt dann, sein Freund, der mit dem erst am Anfang als alles immer ausprobiert hat, die ganze Blindenschrift, sagt dann, wir müssen irgendwie jetzt kämpfen gegen den Direktor. Und er sagt, nee, die Blindenschrift, die wird sich ausbreiten. Ich bin eingeladen worden an irgendeinen königlichen Hof oder so, wo, glaube ich, auch jemand blind war. Und ich soll dieser Person diese Blindenschrift beibringen. Und wir glauben einfach, dass sich diese Blindenschrift ausbreiten wird. Und dann wussten sie noch von einem Lehrer, bei dem diese Blindenschrift auch Gunst hatte. Und es war dann tatsächlich so, dass sich die Blindenschrift, also der Rektor ist dann später doch nochmal zurückgekippt und hat die Blindenschrift anerkannt. Und diese Blindenschrift hat sich dann innerhalb von relativ kurzer Zeit in ganz Frankreich ausgedehnt. Und dieser Teenager hat hier hinten, wenn ihr es mal spüren wollt, ist die Blindenschrift, das Alphabet drauf, hat die Blindenschrift erfunden. Und er war einfach ein gläubiger Christ. Und er ist zu früh gestorben, weil einfach dieses Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, dieses Haus, einfach voller Schimmel und was weiß ich war. Und dann hat er eine Lungenentzündung bekommen und damals war das natürlich super schwer, solche Sachen zu heilen. Und er ist dann sehr früh gestorben und kurz bevor er gestorben ist, wollte er nochmal ein Abendmahl nehmen und wollte einfach nochmal beten. Und er hat dann einfach so ein Licht gesehen und er konnte es wie kaum erwarten, auf die andere Seite zu gehen. Und wisst ihr, er hat sein Tränental zum Quellort gemacht. Er hat als Teenager sein Tränental zum Quellort gemacht, für sich und für die Nationen. Ein 16-jähriger Junge im 19. Jahrhundert. Wisst ihr, wie ich meine? Ich meine, welchen Einfluss, wenn du als Sattlerjunge geboren wirst in irgendeinem kleinen Dörfchen in Frankreich, wie groß sind deine Chancen, dass du was erfindest, was in der ganzen Welt zum Segen wird? Und dann kommt so eine Katastrophe in deinem Leben und eigentlich ist dein Leben vorbei. Die Mutter hat dann immer gesagt, was soll denn aus unserem Sohn werden, wenn wir tot sind? Soll er dann betteln und von Haus zu Haus gehen und um Brot betteln? Wisst ihr, wie ich meine? Und er ist Erfinder geworden von der Blindenschrift. Und es gibt einfach Statuen von ihm mittlerweile und so weiter und so fort. Also wenn ihr es lesen wollt, ich denke mal, die Melanie will es lesen, so wie ich dich kenne. Wir tun es dann in die Bücherei. Ich habe es an einem Abend dann durchgehabt. Echt genial. Und das ist das, was Gott machen will. Im Psalm, wo steht's? Nee, das war der andere Psalm, den wir letzte Woche hatten. Psalm 84, Vers 6 steht, wohl dem, dessen Herz gebahnte Wege ist. Wenn er durch das Tränental geht, wird er es zu einem Quellort machen. Halleluja.
Und wir wollen einfach schauen, wie sieht denn das praktisch aus? Wie komme ich denn dahin, dass aus diesen schmerzvollen Situationen ein Quellort wird? Und das Ding, was ich dir einfach sagen will, ist, du kannst es eigentlich gar nicht entscheiden, wie der Quellort nachher aussieht. Weil der Louis hat sich das nicht überlegt, wie sein Quellort nachher aussieht. Und auch der David hat sich das nicht überlegt. Und auch der Josef hat sich das nicht überlegt. Hätte der Josef sich überlegt, wie sein Quellort aussieht, wisst ihr, wenn du jetzt mit dem Verstand rangehst, der Josef hat die ägyptischen Gefängnisse gesehen und vielleicht hätte er gesagt, okay, also ich gehe jetzt hier durch eine schwere Zeit und wenn es für mich besser wird, dann werde ich ein Reformationssystem für ägyptische Gefängnisse erfinden und dann hat mein Leben einen Sinn. Aber so funktioniert es nicht, sondern es funktioniert, indem ich mein Leben Gott hinlege und sage, egal was kommt, ich lege es auf den Altar. Ich erlaube nichts und niemand in meinem Herzen bitter zu werden und gegen dich aufzustehen. Ich werde dich immer preisen und was immer du mit meinem Leben machen willst, was immer du mit meinen Schmerzen machen willst, was immer du mit den schwierigen Situationen in meinem Leben machen willst, ich will dir die Ehre geben. Ich will Gott die Ehre geben, ich will zu deiner Ehre leben und ich werde mir nicht erlauben, bitter zu werden. Ich werde mir nicht erlauben, in Rebellion zu gehen. Und wie auch immer die Quelle nachher aussieht, ich will aus dieser Quelle lebendiges Wasser für alle fließen lassen, die du in mein Leben stellst und von denen du willst, dass sie davon trinken. Und bei Josef war es die ganze Welt. Die ganze Welt kam nach Ägypten, weil der ganze Erdkreis von einer Hungersnot umgeben war und er hat sein ganzes Volk gerettet, er hat die Ägypter gerettet, er hat den Pharao reich gemacht und er hat sich selber dabei auch noch reich gemacht. Eine tolle Angelegenheit. Du kannst dir das nicht selber aussuchen, wenn du sagst, guck mal, du kannst nicht sagen, keine Ahnung, ich habe ein Kind verloren, jetzt helfe ich ganz vielen Kindern und dann habe ich dieses Kind sozusagen ersetzt. Du kannst das Kind nicht ersetzen, das geht nicht. Du hast das Kind verloren, das Kind ist weg. Wie willst du ein Kind ersetzen? Das geht nicht. Ein Kind, wenn es dein eigenes Kind ist, ist so kostbar, das kannst du nicht einfach so kurz ersetzen. Aber du kannst das, was da passiert ist, als dieses Kind gestorben ist, auf den Altar Gottes legen und sagen, Gott, aus diesem Tränental soll ein Quellort werden. Ich weiß nicht wie, aber ich werde nichts in meinem Herzen erlauben, gegen dich zu gehen. Und ich werde allem erlauben, was du machen willst, durch diese Sache, dass es geschieht. Und das ist die Haltung, die wir einfach brauchen. Ich werde jetzt erstmal zeigen, was keine Lösung ist, wenn wir im Bereich von Schmerzen sind. Ich denke, das sind wir Westler, wir Europäer, total Spezialisten, ist die Vogelstrauß-Version, ist, dass wir den Kopf in den Sand strecken und so tun, als ob nichts da ist. Es ist auch im medizinischen Bereich ein ganz normaler Begriff. Das nennt sich Denial, die Denial-Phase. Wenn du eine ganz schlimme Nachricht hörst, dass erstmal einfach so eine Phase kommt, wo du so tust, als ob das nicht wahr ist, wo das einfach, du das auch noch gar nicht wahrnehmen kannst oder so. Das nächste, was du machen kannst, ist lächeln, fromme Sprüche klopfen und auf jeden Fall kein Trost annehmen. Weil Trost annehmen zeigt ja Schwäche. Aber die Bibel sagt, in meiner Schwachheit ist er stark. Und wenn ich will, dass Gott an meinen Schmerz rangeht, dann muss ich auch diese Schwachheit irgendwo zulassen. Und das ist das, was uns dann halt manchmal ein bisschen unangenehm ist. Weil wir möchten gern eigentlich alle stark sein. Aber wir sollen nicht stark sein in unserer eigenen Stärke, sondern wir sollen stark sein in der Stärke Gottes. Und das ist einfach ein Unterschied. Und da zeigst du manchmal einfach deine eigene Schwäche. Wenn der Paulus sagt, ich bin zu euch gekommen mit Zittern und Schwachheit und einer Weisung des Geistes und der Kraft, das heißt ja nicht, dass er keinen Schimmer hatte von dem, was er macht, sondern das heißt einfach, dass er die Kraft der Kraft Gottes erlaubt hat, durch seine Schwachheit durchzuwirken. Du kannst niemanden so trösten, wie wenn du selber schon durch die gleiche Situation durchgegangen bist. Wenn du durch eine Situation durchgegangen bist, kannst du einen Schmerz ganz anders verstehen als jemand anderen. Halleluja. Für diejenigen, die es interessiert, apropos Vogelstrauß. Ein Strauß, der auf dem Boden ruht, legt bei Gefahr den Kopf flach auf den Bauch. Dies dient der Tarnung. Seine natürlichen Feinde, zum Beispiel die Löwen, verwechseln den Strauß dann leicht mit einem Busch in der Landschaft. Meist laufen Strauße aber davon. Mit Spitzengeschwindigkeiten von 60 bis 70 Stundenkilometern haben die Tiere gar keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Offenbar rührt das Missverständnis auch daher, dass Sträuße den Kopf in den Sand stecken, dass Sträuße ihre Köpfe zu Boden schwingen, um Geräusche besser identifizieren zu können oder auch nur, um ihre Nackenmuskeln zu entspannen. Das ist auch schon anstrengend, so einen langen Kopf so lang hochzuhalten. Okay, witzig, das ist vielleicht auch ganz interessant. Okay, die nächste Version, was wir gerne so machen, auch besonders als Christen, ist einfach immer schön weiter funktionieren. Wenn ich einfach nur funktioniere, dann ist bestimmt alles in Ordnung. Ich mache einfach alles so wie vorher und dann passt es. Wenn du funktionierst, kann es halt einfach sein, dass du den Schmerz runterdrückst und den Schmerz nicht behandelst und den Schmerz nicht losbekommst. Und das eine ist, dass du den Schmerz spazieren trägst und das andere ist, dass du dir und anderen eigentlich einen Quellort vorenthältst. Das ist halt nochmal eine ganz andere Perspektive. Das eine ist, okay, der Schmerz kann dich krank machen, das wissen wir. Bitterkeit kann dich krank machen. Es ist mittlerweile wissenschaftlich nachgewiesen, dass viele Leute, die Krebs haben, dass es zusammenhängt, nicht nur mit Pestiziden, sondern auch einfach mit Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Zum Teil gibt es auch schon Vergebungsklassen, wo die Unterricht kriegen in Vergebung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert ohne Jesus, aber auf jeden Fall. Wisst ihr, wie ich meine? Also die Medizin ist da auch schon dran. Genau, wir haben keine Zeit für Schmerz. Wir haben auch keine Zeit für Schmerz. Keiner hat Zeit für Tragik. Unsere Zeitpläne sind anders. Aber wenn der Schmerz da ist, musst du dich um den Schmerz so kümmern, dass er dich nachher nicht kaputt macht und dass das daraus entsteht, was Gott daraus entstehen lassen kann. Nicht, weil Gott den Schmerz geschickt hat, sondern weil Gott so gut ist, dass trotz des Schmerzes nachher was Gutes dabei rauskommen kann. So, und jetzt ist halt das, wir haben halt klassischerweise Angst vor Gefühlen. Ich finde es so scharf, wenn du in der Bibel liest, im Alten Testament, die Freunde, die Hiob besucht haben, wer von euch ist gerade auch im Hiob? Einige Leute, wir sind zu dritt mit dem Leseplan, die anderen machen alle den anderen. Okay, egal. Ich war so begeistert, dass wir als Gemeinde gemeinsam durch den gleichen Bibelleseplan gehen und ich dann immer sagen kann, wir lesen ja gerade das und das und wir sind jetzt zu viert. Naja, die anderen machen allen anderen, lustig. Genau, auf jeden Fall besuchen die Freunde von David den David und was sie machen, sie sehen ihn von Weitem, sie sehen seinen Schmerz, sie sind entsetzt, wie er aussieht und wie zerstört und so weiter. Und sie nehmen Asche und schmeißen die auf sich und sie zerreißen ihre Klamotten. Wisst ihr, das wird schon bei uns nicht machen. Bitte? Der Hiob. Genau. Und die Art und Weise, wie die ihren Schmerz ausgedrückt haben, sowas von expressiv, oder wo Jesus hingeht, um die Tochter da aufzuwecken. Und da ist eine ganze Menge von Klagenden, da wurden ja Leute bezahlt, um zu weinen vor der Tür, weißt du, ich meine, das war ja eine von den Sachen, wofür du bezahlt werden kannst, wenn du ein guter Weiner warst, dann hast du da Geld dafür bekommen und dann durftest du, immer wenn jemand gestorben ist, durftest du da mit weinen und dann gab's nachher was dafür. Ich meine, das ist eine ganz andere Kultur. Ich habe noch nie, in Deutschland wurde noch nie jemand, also mir wurde noch nie ein Angebot gemacht zu kommen und zu weinen. Wir hätten vielleicht so 2-3 Leute, die wir da vielleicht einsetzen könnten, wenn man mal Weiner braucht. Aber ich weiß nicht, auf Knopfdruck haben wir nicht so viele, die das so richtig hinkriegen. Genau, und was wir aber eher machen so in Deutschland, ist einfach so, wir haben einfach wie so eine Betonplatte da drauf, dass der Schmerz nicht rauskommt. Weil wie wenn Schmerz unwürdig ist. Wie wenn Schmerz so schamhaft ist, dass es einfach nicht okay ist, dass wir den Schmerz sehen. Und das heißt ja nicht, dass der Schmerz weg ist, das heißt einfach nur, dass der unter der Betonplatte rumkrummelt. Wir sind vor kurzem mit unseren Fahrrädern nach Notzingen gefahren, mal kurz einen sportlichen Einwurf, ja, ich mache auch ab und zu Sport. Wir sind mit unseren Fahrrädern nach Notzingen gefahren und es war so faszinierend, wenn man über die Brücke fährt nach Wernau, ist alles Beton und dann steht da eine Sonnenblume so hoch. Hat sich durch den Beton immer wieder neu faszinierend. Der Ricardo hat mir gestern ein Bild gezeigt, ich glaube, das war aus den Dolomiten. Gell? Mit so einer ganzen hübschen Ansammlung von wunderschönen Blumen mitten im Fels drin. Sag mir mal, wo die jetzt daherkommen und wie die das schaffen, sich da zu etablieren. Aber wenn hier was drin ist, etabliert sich da was. Okay, ich erzähle euch noch was Nettes. Ich habe diese Woche ein bisschen mein Kämmerchen aufgeräumt. Und dann habe ich so mal hinter das Ding, wo das Obst und Gemüse liegt, und dann habe ich da was vorgeholt. Und dieses Teil war vermutlich mal ein Apfel und hat da schon eine längere Zeit verbracht. Ich hätte es wahrscheinlich mitbringen sollen als Anschauungsmaterial. Aber was denkst du, was mit deinen Schmerzen passiert, wenn du die da möglichst lang unten drunter lässt? Die werden nicht schöner. Kann ich euch einfach nur so sagen. Halleluja. Schmerzen sind einfach eine gravierende Angelegenheit. Wisst ihr, Leute, die Selbstmord begehen, die machen das nicht aus Hobby, sondern die machen das oft, weil sie einfach mit den Schmerzen nicht zurechtkommen, weil keiner da ist, ihnen aus den Schmerzen rauszuhelfen. Amokläufer machen das auch nicht aus Hobby. Klassischerweise haben Amokläufer so viel Schmerzen in sich drin, dass sie einfach irgendwie jemanden anders richtig krasse Schmerzen zufügen müssen. Schmerzen ist eine machtvolle Angelegenheit. Und nur weil wir denken, wir schieben sie unter eine Betonplatte runter, heißt nicht, dass man sich darum gekümmert hat. Heißt nur, wenn ich die Schmerzen unter der Betonplatte drunter tue, bedeutet es einfach nur, dass sie drunter sind. Das ist alles, was es bedeutet. Es bedeutet nichts anderes. Vor allem bedeutet es, dass sie nicht weg sind. Genau, was auch passiert, ist einfach, wenn du Schmerzen hast, kann sein, dass du dich in bestimmten Situationen einfach komisch verhältst, wo andere Leute so, hey, was war jetzt? Und du bist einfach so, bam, wie wenn du geschwind mal ein Schwert um dich schmeißt oder so. Gerade war noch alles schön und dann sagst du irgendwas und ist für die Leute ein rotes Tuch und das, wow. Genau, und dann bist du vielleicht auch aggressiv gegenüber Leuten, die du eigentlich voll liebst. Plötzlich, bam, kommt, explodiert irgendwas in dir. Ja, ich bin halt so. Ich würde halt sagen, da muss halt was raus. Naja. Oder eben Leute, die auch nicht sich um ihre Schmerzen kümmern, oder also das ist jetzt kein Vorwurf, sondern einfach das kann einfach zu krassen Depressionen führen. Und viele Leute, die sich, sagen wir mal, um Schmerzen von ihrer Kindheit oder auch von früheren Jahren nicht kümmern, das schlägt die dann einfach im Alter, dass die dann anfangen, einfach, dass die das nach unten zieht. Ich find's immer wieder neu erstaunlich, wenn du älteren Personen zuhörst, wie viel aus der Kindheit einfach an Schmerzen, die noch erzählen und immer wieder erzählen und immer wieder erzählen, weil sie es einfach wie nicht loswerden können. Und ich habe ja auch mal eine Zeit lang im Altenheim gearbeitet und es ist so faszinierend, weil ich habe immer gedacht, naja, wenn die Leute kurz vorm Sterben sind, dann werden sie ja an Gott denken und dann sich darauf vorbereiten. Aber das Ding ist so, wie du dein Herz und die Wege in deinem Herz gebahnt hast während deiner Lebenszeit, so bist du nachher im Alter. Und die Leute, die schon so sind in ihren Mitteljahren oder so, die sind im Alter. Das ist ein Wunder, wenn du da jemand erwischst. Ich denke, Mensch, du bist so kurz vor Himmel oder Hölle. Wie wär's, wenn du dich von Himmel entscheidest und entsprechend lebst? Aber weil die Wege in ihrem Herzen so festgefahren sind, dass nicht mal die Tatsache, dass sie potenziell wirklich bald sterben, möglicherweise in der Nacht oder so, sie dazu bringt, einfach sanft zu werden und die ganze Bitterkeit, die sie weggesteckt haben, kommt jetzt richtig schön zum Erblühen. Es bezahlt sich nicht aus, Schmerz und Bitterkeit zu verstecken. So, was ich noch sagen möchte ist, dass es uns nicht darum geht, dass wir jetzt anfangen, uns um unsere Gefühle zu drehen, sondern wir wollen lernen, richtig mit den Gefühlen umzugehen. Wir wollen definitiv keine Gemeinde werden, die so Gefühle hier, Gefühle da und so weiter und so fort. Aber wir wollen auch nicht, naja, Gefühle gibt es nicht, lass uns einfach weiter rennen, Halleluja. Ist nicht so. Jetzt wollen wir mal gucken, was machen wir denn eigentlich, wenn wir die Schmerzen loskriegen wollen. Und das Ding ist, das fängt einfach an mit dem, dass ich mich vor Gott ausgieße. Und das haben wir im Psalm 34 auch gesehen, dass David sich einfach ausgeschüttet hat vor dem Herrn. Manchmal halten wir so zurück. Was wir noch machen, wir stellen uns vielleicht noch vorne hin zum Aufruf. Kann jemand seine Hand drauflegen? Ja, würdest du jetzt bitte beten, dass der Schmerz rausgeht? Okay, ist der Schmerz jetzt draußen? Haben wir das jetzt gelöst? Okay, super, Halleluja. Ich bin frei von Schmerzen. Nee, bist du nicht. Wir haben deine Betonschicht gesalbt. In der Hoffnung, dass sie irgendwann mal durchweicht. Ich sag's euch ganz ehrlich, also für alle, die auch schon vorne gebetet haben oder für Leute gebetet haben, wenn du die Hand drauflegst auf eine Person, spürst du, ob da Beton ist oder nicht. Und mir tut es immer leid, wenn da Beton ist, aber ich bleib dran, ich weiche das Beton auf, das nach vorne kommt. Halleluja. Stück für Stück für Stück. Aber das geht nicht so, das geht einfach nicht so einfach. Du kannst nicht, das eine ist, wenn du nicht den Willen hast, dass deine Betonschicht aufgeweicht wird, dann wird sie auch nicht aufgeweicht. Das ist das Krasse mit Gott, also manchmal, weißt du, das mit dem freien Willen. Das ist Gott schon krass, weil die Leute mit ihrem freien Willen einfach machen, was sie wollen. Anstatt den freien Willen so einzusetzen, dass es segensreich ist. Und zum Beispiel, es gibt ja so diese ganz grundlegend wichtigen Dinge im Leben, wie ein Mann weint nicht. Es ist unmännlich zu weinen. Okay, hier ist ein Geheimnis. Schmerzen kommen oft mit Tränen raus. Wir Frauen haben dieses Geheimnis nicht für uns gepachtet. Und das Ding ist, wenn du die Schmerzen losbekommen möchtest, kann es halt sein, du musst weinen, auch wenn du dich dabei unmännlich fühlst. Unmännlich, unweilig, schwach, Auch wenn du dich schwach fühlst. Ach ja. Ich habe schon, also manchmal ist es so, dass wie in dir drin, ist eigentlich was drin, wo du eigentlich genau weißt, was du machen müsstest, aber du willst nicht machen, weil dir ist es peinlich. Manchmal ist es wie wenn der Schmerz, wenn du so, wenn du einmal so richtig schreist und dann haut's ab. Aber wir wollen ja nicht schreien, das macht man ja nicht. Soll ich euch ganz ehrlich sagen? Wenn ich durch Schreien einen Schmerz verliere, schreie ich. Und wenn du dich dran anschließt, tut es mir echt leid für dich, aber ich werde trotzdem schreien. Ist so. Weil ich finde es total unattraktiv, mit Schmerzen zu leben. Ich mag Schmerzen. Ich bin, hey, ich, nicht. Wenn irgendjemand qualifiziert ist, über nicht Schmerzen mögen, zu predigen, dann ich. Da hören wir, ich weiß gar nicht, ob der da eine Predigt drüber predigen könnte. Da geht sowas von krass durch Schmerzen durch, weißt, hier gebrochen, ach, was soll's, gehen wir doch nicht zum Arzt wegen sowas. What? Ich würde schon gehen, wenn es gebrochen sein könnte. Manchmal sage ich so, au! Und dann sagt er, hat es jetzt wirklich wehgetan? Oder hast Aua gerufen für den Fall, es könnte wehtun? Das erste Mal hat es wehgetan und ich habe gedacht, es könnte beim zweiten Mal auch wehtun. Auf jeden Fall schreie ich zur Sicherheit schon mal. Na klar, Mann. Ja. Weißt du, manchmal auch, wenn das Zeug, das in uns drin ist, wenn das rauskommt, dann kann es einfach sein, dass du vielleicht ein bisschen die Kontrolle verlierst. Und deswegen mag ich auch Altaraufrufe, weil da Leute da sind, die helfen können, falls es abgeht wie Schnitzel. Halleluja. Wenn, dann Schwiener Schnitzel aus Kalb. Halleluja. Weil es ist doch kein Zeichen von Schwäche, wenn du Schmerz rauslässt. Das ist doch schade, wenn du mit ihm spazieren gehst. Und wie gigantisch ist es, wenn du deinen Schmerz abgeben kannst bei Gott und er sagt, als allererstes mache ich es für dich zum Quellort. Und dann als zweites wird es ein Quellort für andere. Boah. Immer dieser Junge, wenn du das Buch liest, und ich schätze mal, das geht dann so ganz schnell in der Gemeinde rum. Als nächstes hat es dann die Katharina, weil es dann schon in der Wohnung ist, gell? Das, was so schön dran geschrieben ist an diesem Kinderbuch eigentlich, ist, dass der Junge einfach nie bitter ist. Obwohl du liest, dass er einfach voll das schwierige Leben hatte. Von Mama und Papa weg als so kleines Kind. Und dann da so zu leben mit diesen komischen Lehren von damals. Und es sind so viele eigentlich krasse Sachen für sein Leben. Aber er wollte einfach Gott dienen mit seinem Leben. Und er hat's gemacht. Und heute, 200 Jahre später, benutzen wir seine Blindenschrift. Ein Teenager im Schmerz. Bombe. Oder eigentlich über den Schmerz raus. Der seinen Schmerz zu einem Quellort gemacht hat. Was kann Gott mit meinem Schmerz machen? Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, er ist Gott. Und eins weiß ich auch. Ich bin nicht zufrieden, bis ich eine Gottsache aus meinem Schmerz hervorquellen sehe. Ich will kein Trostpflaster. Er ist nicht El Trostpflaster. Er ist der Gott, der mir alles zum Besten dienen lässt. Und er ist der Gott, der Schmerzen und Tränen in einen Quellort verwandelt. Und wenn es noch kein Quellort ist, ich will es sehen. Halleluja. Hier ist ein Mann, der mich auch fasziniert hat. Kennt ihr den südafrikanischen Sprinter Oscar Pistorius? Hier rennt er mit Beinprothesen. Ich finde, es ist eine unverschämte Deklaration ans Leben. Du könntest doch einfach sagen, ach, mein Leben, was soll ich schon machen? Aber in manchen Leuten steckt einfach was drin, die sagen, egal wie meine Umstände sind, ich werde vorwärts gehen und ich werde was aus meinem Leben machen und ich werde das Beste tun, was irgendwie geht. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist in deiner Suppe sitzen zu bleiben und dir leid zu tun. Weil dann hast du das Eigentliche verpasst, was Gott jetzt machen kann. Okay, der Teufel hat was Tragisches in deinem Leben gemacht. In wie vielen Leben hier hat der Teufel wirklich was Tragisches gemacht? Komm. Okay, guckt euch das an. Guckt euch mal um, wie viel Potenzial für Quellorte wir hier haben. Manche, die wissen nicht mal, dass die Sachen tragisch sind, die im Leben passiert sind. Naja, Halleluja. Auf jeden Fall kann Gott aus diesen ganzen Sachen was Gigantisches machen, wenn wir ihn ranlassen. Wie gieße ich Gott mein Herz aus? Ich muss ihm sagen, was da drin los ist. Das ist also jetzt nicht so Vater, im Namen Jesus gebe ich dir mein Herz und ich gieße es dir aus. Im Glauben. Okay. Das Herz ausgießen bedeutet, einfach ehrlich zu sein vor Gott. Okay? Und es bedeutet, wenn du eigentlich merkst, dass in deinem Herz Rebellion kommt gegen Gott, dann musst du eben anfangen, das ehrlich zu sagen, weil weißt du was, Gott hat es schon entdeckt, bevor du es entdeckt hast. Es wird ihn jetzt nicht überraschen. Ja? Aber was du dann machst, wenn du sagst, Gott, ich habe mein Kind verloren oder mir ist das und das passiert, so und so viel Geld wurde mir geraubt, das und das ist mir passiert, ich komme jetzt vor dich und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich sauer auf dich, weil ich denke, du hättest es verhindern können, aber ich weiß, dass du gut bist und deswegen werde ich nicht auf dich sauer sein. Das heißt, du hast dein Herz ausgegossen, aber du hast es dann in die richtigen Bahnen geleitet. Wenn du deine Rebellion gegen Gott darunter stopfst, bleibt sie da drin. Und der Teufel hat einen Haken in dir, wo er irgendwann mal ziehen kann, wenn es gerade so richtig gar nicht passt. Dein Herz vor Gott auszuschütten, bedeutet, dass du ihm ehrlich sagst, wie es ist. Dafür haben wir natürlich keine Zeit. Das, wenn ich Gott mal so richtig sagen würde, was so alles ist, das würde Zeit in Anspruch nehmen. Weißt du was, wer hat schon Zeit für Krebs? Die wenigsten Leute, die Krebs haben, sagen, ah, das habe ich mir gerade so eingeräumt, so 2-3 Jahre für Krebs. Ah, ja genau, meine Chemotherapie habe ich auf meine Jahre 33 bis 34 gelegt. Willst du mich veräppeln? Keiner hat Zeit für Katastrophen. Aber wenn wir Sachen haben, müssen wir uns drum kümmern. Halleluja. Ich habe euch ein paar Bibelstellen zusammengestellt. Die habe ich Flucht nach vorne genannt. Und die würde ich, vielleicht könnten die ja gerade mal hier verteilen. Die sind für die Zeiten, wenn ihr eure Herzen ausgießt. Als allererstes stehen hier Bibelverse drauf, die euch daran erinnern, dass Gott gut ist. Wir wollen nie loslassen die Tatsache, dass Gott gut ist. In zwei Bibelstellen über das, dass Gott gut ist. Und ihr müsstet das ja eigentlich wissen, aber wenn du in dieser Situation im Schmerz drin bist, dann brauchst du einfach die Bibel und dann brauchst du das als Fundament, okay? So. Dann seht ihr hier, schüttet dein Herz vor ihm aus. Psalm 62, Vers 9 steht, schüttet euer Herz vor ihm aus. Du musst wissen, dass Gott kein Problem damit hat, wenn du dein Herz vor ihm ausschüttest. Er hat auch kein Problem, wenn du ihm sagst, Gott, ich möchte eigentlich gegen dich rebellieren, aber ich entscheide mich dagegen. Weil das ist ehrlich. Wenn du anfängst, ihm zu sagen, hey, warum hast du das? Das ist schlecht. Brauchst du noch eins, oder? Nee, das passt leider nicht. Du kannst nicht deine Rebellion vor Gott ausgießen und dann hoffen, dass er dich segnet. Und womöglich dich auch noch im Recht fühlen. Okay? Mit Psalm 142, Vers 2 bis 3. Mit meiner Stimme schrie ich um Hilfe zum Herrn. Mit meiner Stimme flehte ich zum Herrn. Ich schüttete mein Anliegen vor ihm aus. Meine Not erzählte ich ihm. So, okay, ich muss ihm schon auch sagen, was geht. Ja, die Männer, die kennen das, die fragen ihre Frau, was ist? Nix. Komm Schatz, ist doch irgendwas. Nö. Und du spürst genau, das ist was. Und Gott sieht sogar. Und wir gehen zu Gott und machen hier unser la 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 la. Und Gott sagt, was ist? Nix. Ich lob dich doch, was ist? Ich funktioniere doch, oder? Wir denken manchmal, dass das Herz ausschütten, dass es nicht okay ist, aber das ist okay. Also wirklich. Gott hat schon ganz andere Herzen vor sich ausgekippt gesehen und er hält deins auch aus. Das Wichtige beim Herzausgießen ist, dass du dein Herz dann in die richtigen Bahnen lenkst, aber du musst es schon machen. Du musst ihm schon sagen, was da eigentlich ist. Vater, ich verstehe das nicht. Warum haben andere mehr Geld als ich? Das verletzt mich. Warum sind andere erfolgreicher für mich? Das verletzt mich. Ich lege das jetzt einfach mal hier vor dich auf den Altar. Und ich halte das jetzt mal einfach aus. Vielleicht auch nicht sofort eine Antwort zu kriegen, aber ich bleibe jetzt einfach mal hier und ich sage dir, ah, du bist gut. Zweitens, ich werde nicht in Rebellion gegen dich kommen. Jetzt einfach nur festhalten. Und jetzt werde ich dich preisen. Ich verstehe es nicht, aber ich werde dich preisen. Genau, schütte dein Herz aus. Wie Wasser vor dem Angesicht des Herrn, Klagelieder 2, Vers 19. Dann Gott tröstet. Ich will den Vater bitten und er wird euch einen Tröster senden. Warum? Okay, ganz schwierige Frage. Warum schickt Gott einen Tröster, wenn wir doch gar keinen brauchen? Wir kommen doch klar, Leute. Wir sind doch stark. Wenn Jesus sagt, weil ihr allen Tröster braucht, dann deswegen, weil wir uns trösten lassen sollten. Wenn er sagt, ich schicke euch einen Tröster, dann deswegen, weil wir durch Situationen gehen, die so wehtun und die so krass sind, und er dann aber sagt, ich bin bei dir. Im Deutschen heißt es, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden und so weiter. Im Englischen heißt es, in the world you will have many tribulations, viele Probleme und viele Schwierigkeiten. Hey, du hast hier eine Verheißung. Du wirst viele Probleme und viele Schwierigkeiten haben, aber fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Er ist da, aber du kannst es gar nicht spüren, dass er da ist, wenn du dein Herz nicht ausgießt. Weil er dann gar nicht rankommt als Tröster. Das ist genauso wie in der Ehe, und du sagst, ja, alles ist okay. Und dein Mann will dich eigentlich trösten oder irgendwie dir da raushelfen, kitzeln, was es da alles für Methoden gibt. Und du so, passt. Schokolade hilft, wisst ihr ja. Bei Frauen zumindest. Dann ein reines Herz. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochfahrend. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar sind für mich. Richtig, es gibt einfach Dinge, die kapiere ich nicht. Und es gibt Dinge, die mir passiert sind in meinem Leben, die ich in dem Moment nicht verstanden habe. Aber ich habe gesagt, ich verstehe es nicht. Es tut mir weh. Aber ich lasse es auf dem Altar. Nur wenn ich es irgendwann mal verstehe, bin ich echt dankbar. Und wenn nicht, werde ich einfach dich weiter preisen. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ich werde ihn das Heil Gottes sehen lassen. Wenn du Dank opferst in der Situation, du gehst durch eine Situation von Schmerz und dann fängst du an, Gott zu preisen für das, wer er ist. Nicht für das, dass es dir gut geht, sondern für das, wer er ist. Und dann bahnst du einen Weg. Du machst das Tränental zum Quellort. Du bahnst den Weg. Wir denken immer, Gott muss alles machen. Gott hat uns in Jesus alles gegeben. Denn Jesus hat uns im Heiligen Geist alles gegeben. Jetzt müssen wir das, was wir haben, einsetzen. Halleluja. Und dann Sprüche 4, Vers 23. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn ihm entspringt die Quelle des Lebens. Du musst auf dein Herz einfach aufpassen. Einfach wenn in der Situation, wo du im Schmerz bist, da kannst du innere Schwüre ablegen. Ich werde nie wieder bäh machen. Und ich werde nie wieder mit so und so einer Person was zu tun haben. Und ich werde nie wieder eine Freundschaft eingehen. Ich werde nie wieder jemanden vertrauen. Ich werde nie wieder das. Vorsicht, wenn du im Schmerz bist, triff keine tiefen Entscheidungen. Triff keine weitreichenden Entscheidungen, weil deine Entscheidungen nicht vom Heiligen Geist geführt sind, sondern deine Entscheidungen werden vom Schmerz gesteuert. Da ist die falsche Person am Steuerrad, für alle, die den Film gesehen haben. Wie hieß der? Alles steht Kopf. Habt ihr Alles steht Kopf gesehen? Ist echt ein lustiger Film, wo so vier verschiedene Männchen die verschiedenen Emotionen der Menschen so und im Griff haben. Voll lustig. So, wenn du Gott dein Herz ausgießt, weißt du, manchmal fühlt sich das gar nicht so gesalbt an, wie wenn du hier vorne stehst. Wenn du hier vorne stehst, spürst du meistens die Salbung Gottes. Wenn du daheim bist und Gott dein Herz ausschüttest, spürst du vielleicht nur das Kissen, in das du gerade reinheulst. Und du hast vielleicht nicht mal das Gefühl, dass Gott dir nahe ist. Aber Gottes Wort sagt, dass Gott dir nahe ist. Gottes Wort sagt, dass Gott dir nahe ist. Psalm 34, Vers 19 sagt, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Psalm 34, das hatten wir gerade. Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Psalm 18, Vers 2. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Psalm 147. Gott, du bist unsere Zuflucht für und für. Es gibt so viele Bibelstellen da dazu. Ich habe einfach mal ein paar zusammen, dass falls irgendjemand sich heute Nachmittag oder heute Abend oder irgendwann in der nächsten Zeit sagt, ich knie mich jetzt hin und jetzt tue ich das einfach mal ausgießen, dass du sagst, okay, mit den Bibelstellen halte ich mich fest. Weil ich kann es euch nicht empfehlen, ohne dass viel von Gottes Wort in euch ist, alles rausblubbern zu lassen. Weil es könnte sein, dass ein ganzer Flut von Rebellion dann plötzlich auftaucht. Halleluja. Hier haben wir nochmal den Louis. Nichts geht verloren. Hier haben wir Psalm 84, Vers 6. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion, der Berg der Herrschaft. So, Johannes 12, Vers 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wenn du deinen Schmerz nicht auf den Altar legst, kann der Schmerz keine Frucht bringen. Kann Gott nichts damit machen. Wenn du den nicht sozusagen begräbst und loslässt und sagst, Gott, ich weiß nicht, was du damit machen willst, aber ich geb's dir einfach mal. Irgendwie vertraue ich dir, weil du Gott bist, dass du was Gutes damit machen kannst. Dann kann er was Gutes damit machen. Wäre der Josef im Gefängnis bitter geworden, anstatt sich zu bewähren. Die Konsequenzen sind gar nicht auszudenken. Aber Gott hat sich Josef angeschaut und er wusste, dass Josef das schafft, die Ablehnung seiner Brüder auszuhalten, das in den Brunnen geworfen zu werden, versklavt zu werden, in die Sklaverei verkauft für Kohle von seinen eigenen Brüdern, in der Sklaverei zu leben, sich hochzuarbeiten und dann ins Gefängnis geworfen zu werden wegen Verleumdung und dann jahrelang in einem ägyptischen Gefängnis damals. Ich weiß nicht, ob es noch was Ungemütlicheres gibt. Es war kein Wellnesshotel mit ägyptischer Heilerde oder so. Brutal. Und Josef hat an Gott festgehalten. Er hatte einen Traum und er hatte eine Berufung und er hat was in sich rumgetragen, was größer war als sein Schmerz. Und er hat gesagt, egal wie groß mein Schmerz, dass ich meine Familie nicht mehr habe und dass ich in einem fremden Volk bin, dass ich niemand anderen hier habe, der meinen Gott mit anbetet, ich werde niemals meinen Gott verleugnen. Ich werde niemals aufhören, meinen Gott zu preisen. Ich werde niemals meinen Gefühlen erlauben, in Rebellion zu gehen gegen meinen Gott. Okay, mein Leben ist gerade blöd. Aber ich werde mir nicht erlauben, gegen Gott zu rebellieren. Ich werde mein Herz vor meinem Gott ausgießen, damit er nichts drin bleibt. Bestimmt hat er geweint. Bestimmt saß er manchmal abends im Gefängnis und hat gedacht, ich würde so gern noch einmal von meinem Vater umarmt werden. Ich würde so gern Gott ein Lamm bringen. Ich würde so gern mit anderen zusammen die Lieder von Israel singen. Aber er saß da und hat gesagt, Gott, egal was ist, ich werde dich preisen, ich werde dich lieben. Und das, was in mir drin ist, wie du es kannst, öffne die Türe vom Gefängnis. Ich will dir dienen. Ich diene dir im Gefängnis, ich diene dir in der Sklaverei, ich will dir dienen. Und ich will aus jedem Ort der Schmerzen einen Quellort machen, so gut ich es kann. Er wurde zu einem Quellort für Potiphar, er wurde zu einem Quellort für das ganze Gefängnis und dann wurde er zu einem Quellort für die ganze Welt. Was Gott machen kann. Lasst uns unsere Schmerzen nicht verstecken. Lasst uns nicht so tun, als ob es nicht da wäre. Mann, das Zeug aus deiner Kindheit, das du noch nicht behandelt hast, leg's auf den Altar und sag, Gott, wenn du da auch noch was Gutes draus machen kannst, würdest du das bitte tun. Gott, ich habe hier noch was und ich habe da noch was und ich räume das jetzt aus. Ich will das nicht mehr haben und ich bitte dich, dass du mir hilfst, aus diesen Sachen einen Quellort für andere zu machen. Ich gehe nicht mehr mit Schmerzen spazieren. Ich will nicht mehr diese Bitterkeit in mir tragen. Ich werde mein Herz vor dir ausschütten und ich werde immer am Schluss sagen, du bist gut und deine Gnade währt ewig. Amen.